Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Roman schreiben live im Internet, wie das geht, wenn der Dichter also nicht allein im stillen Kämmerlein auf den Musenkuss wartet, sondern sein Manuskript öffnet und zum Mitschreiben einlädt. Darüber spreche ich gleich mit Thomas Lang, dessen Roman Freinacht auf diese Weise entstanden ist und gerade erschienen ist. Die Freinacht, das ist die Nacht vor dem 1. Mai, also die Walpurgisnacht. Da wird viel gefeiert und auch in Thomas Langs Roman treffen sich ein paar Jugendliche zu einer missglückten Geburtstagsfeier auf einem stillgelegten Bahngelände. Als sie dort die Leiche eines Mannes finden, der sich zu Tode getrunken hat, schänden sie den Toten mit erschreckender Brutalität. Ein Verbrechen, das tatsächlich geschehen ist und aus dem Thomas Lang einen Gesellschaftsroman entwickelt, der unter anderem Fragen nachgeht, wie Jugendliche zu so einer Tat kommen und was die Schuld, die sie auf sich laden, mit ihnen macht. Jetzt ist Thomas Lang mir in einem Studio in München zugeschaltet. Hallo Herr Lang, herzlich willkommen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Sie haben diesen Roman ja nicht allein geschrieben, sondern ein Internetprojekt ausgerufen. Das hieß Der gefundene Tod. Da durften andere mitarbeiten an diesem Roman. Ich habe es mir angeschaut im Internet, aber richtig vorstellen konnte ich es mir nicht. Wie lief denn das genau ab?
Ja, damals hat das Literaturportal Bayern mich gefragt, so machen wir nochmal was, Literatur im Netz, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Ne? Und ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, ich habe wirklich Lust, einen längeren Stoff zu machen, zu entwickeln, nicht so kurze, ne, sozusagen tweetmäßige Sachen oder so. Und kam dann auf die Idee, mit diesem Stoff zu arbeiten. Wir haben also ein bisschen Werbung gemacht, haben Leute angesprochen, User, die, von denen wir nicht wussten und bis heute nicht wissen, wer sie waren und wer sie sind. Mhm. Ne, die mussten sich mit einer E-Mail-Adresse anmelden und dann habe ich gesagt, okay, ich habe hier diesen Stoff. Ne, damals gab es diese Pressemeldungen und jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen können.
Und da haben ja auch Schüler mitgewirkt. Ne? Mhm. Wie kamen die denn noch mit ins Spiel?
Ja, wir kamen dann, es gab dann Anfragen von einer Realschule hier in München und einem Gymnasium in Franken. Und da gab es Klassen, also beziehungsweise dann Deutschlehrerinnen erstmal, ne, die gesagt haben, das wäre toll, da doch auch mitzumachen. Und ich fand das auch sehr gut, weil ich ja jugendliche Protagonisten habe, 15, 16 Jahre alt. Und genau in dem Alter waren auch die Schüler. Die haben dann Collagen gemacht zu den Figuren und teilweise auch Szenen, an denen ich gearbeitet habe. Habe ich gedacht, okay, macht ihr doch mal sozusagen, was ist euer Ansatz irgendwie, ne, das zu machen. Und das war super interessant.
Und haben die auch die Sprache so ein bisschen mit reingebracht? Denn da möbt ja das Handy bei ihnen und so.
Nee. Nee, das Handy, das möbende Handy kommt von mir. Ich habe mich eigentlich sehr zurückgehalten, glaube ich, irgendwie. Ich bin immer erstaunt, wie stark das dann doch wirkt. Es gibt ja nur so ein paar Signalwörter, ne? Das Handy möbt mal oder es gibt halt das Phone, ne? Weil ich dann wirklich fand, Smartphone oder sogar Handy zu sagen, in dem Kontext irgendwie überhaupt nicht hinhaut. Und das scheint aber irgendwie, höre ich jetzt öfter von Lesern, eine enorme Wirkung zu haben und sehr jugendsprachlich zu wirken.
Haben die denn da auch, das war ja auch eigentlich eine Art Lese- oder Schreibförderung, oder? Für die Schüler, haben die da Lust bekommen, auch mal Bücher selber in die Hand zu nehmen durch diese Beteiligung an so einem Buch?
Ja, da haben sich ja dann die Wege wieder, so haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren. Ob das jetzt eine längerfristige Wirkung hat, weiß ich nicht. Aber ich hoffe ich natürlich schon. Auf jeden Fall kann ich sagen, ne, das ist nicht so, dass die keine Lust auf Literatur haben oder auf Geschichten, die auf die Art und Weise vermittelt werden. Da hatte ich ganz im Gegenteil den Eindruck, dass sie wirklich total engagiert waren und das toll mitgemacht haben.
Und es geht ja, haben Sie auch schon angedeutet in Ihrem Roman, tatsächlich um Jugendliche in der Provinz. Hat das die Schüler auch besonders, haben Sie die darüber auch gekriegt? Und das ist ja irgendwie auch ein Thema, was einen als Jugendlicher, wenn man in der Provinz lebt, tatsächlich packt und beschäftigt. Wie kommt man da raus oder wo steht man überhaupt? Um was geht es im eigenen Leben?
Mhm. Also die Provinz war tatsächlich eigentlich weniger Thema, muss ich sagen, sondern was die wirklich packt und interessiert ist, ne, was sozusagen, was passiert da, ne, irgendwie, also was ist das für ein Impact irgendwie, ne, für ein Ding, was da irgendwie sozusagen in eine Pubertät, in eine Jugend reinkommt oder so. Wie, ne, ist es, wenn man sozusagen dem Tod in gewisser Weise begegnet oder so, ne, das sind Themen, wo sie echt, also sehr schwere Themen auch, ne, wo sie aber wirklich total dran waren, ne.
Wie sind Sie selbst denn auf diesen Fall gestoßen? Es gab ja tatsächlich so einen Vorfall und wie haben Sie dann auch gemerkt, dass Sie da mehr mehr draus machen wollen.
Ja, das ist schon lange her. Das war 2006 hier in Bayern und ging ziemlich breit durch die Medien, auch nicht nur regional, auch überregional zum Teil ist damals berichtet worden. Und da habe ich das mitgekriegt und damals hat mich das schon gleich auch fasziniert, ein bisschen geschockt sozusagen. Geschockt hat mich aber auch, weil ich dann angefangen habe, ein bisschen zu recherchieren, was damals schon in Foren zum Beispiel so, wo man öffentlichen Zugang hatte, über diese Sache geschrieben wurde, ne, und über diese Jugendlichen. Da gab es solche ganz schlimmen Abwehrreaktionen und harschen Urteile und so. Und damals habe ich gleich gemerkt, irgendwie damit möchte ich was machen. Das beschäftigt mich auch unheimlich. Wie ist das eigentlich, wenn man so eine Jugend durchmacht, dann gibt es halt einen Bruch. Das ist ja nicht nix sozusagen. Das ist nichts, wo man nach zwei Wochen nicht mehr drüber nachdenkt oder so.
Aber diese Jugendlichen, die das machen, die kommen ja auch nicht aus dem Nichts. Also sie zeigen das ja in ihrem Roman sehr schön, diese Hauptfigur, die 16-jährige Ellen, die ist ja schon sowas wie eine Außenseiterin. Die wird ständig gedemütigt, will das aber nicht so richtig zugeben. Zu Hause ist keiner da, der sich richtig um sie kümmert. Kann man sagen, dass das eigentlich kein Wunder ist, wenn Kinder, die auf so eine Art vernachlässigt werden, dann sowas tun? Oder braucht es da nicht doch auch noch mehr, um wirklich über so eine Grenze zu gehen, dass man Gewalt ausübt an einem Toten? Mhm. Das ist ja schon ein krasser Fall.
Ja, das ist natürlich letztendlich dann auch wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Es gibt natürlich die Gruppendynamik, das kann man relativ leicht erklären. Da habe ich mich auch mal sozusagen informiert irgendwie, mal mit einer Psychologin gesprochen darüber, irgendwie, wenn so ein Prozess sozusagen, so eine Tat, wenn das mal in Gang gesetzt ist, dann ist es relativ wahrscheinlich fast, dass es eine Eskalation auch geben kann, ne? Weil da will einer den anderen toppen und so weiter irgendwie. Aber es hat natürlich auch, das war mir schon auch wichtig, irgendwie, ich habe diese Jugendlichen so gefunden, das stimmt, die so ein bisschen, ne, das Gefühl haben, so ein bisschen draußen zu sein. Und das sind auch die, die eher mal blau machen und die so ein bisschen in der Schule, ne, in der Opposition sind. Aber das sind ja auch nicht wirklich so Absturzkinder oder so. Das sind keine wirklichen Dropouts. Ne? Und ich fand schon sehr wichtig auch, dass es auch was so Zufälliges hat, weil die haben da gefeiert auf diesem Bahngelände in meiner Geschichte. Und wenn das, wenn da kein Toter gelegen hätte, dann wäre einfach wahrscheinlich auch gar nichts passiert. Ne? Ja. Aber jetzt ist es eben passiert. Und was macht's dann mit einem? Das war für mich dann noch die wichtigere Frage.
Das haben Sie auch mal in einem früheren Interview gesagt, dass Sie sich gefragt haben, wie es sein muss, wenn man so einen Mist gebaut hat und dann von der Gesellschaft für einen schlechten Menschen gehalten wird. Aber ich habe mich gefragt, ob es nicht noch viel schlimmer ist, wenn man sich selbst für einen schlechten Menschen hält, nachdem man sowas getan hat.
Ja, und das kann ja auch sehr leicht passieren. Also bei mir ist es so ja ein bisschen unterschiedlich. Ja, vier Jugendliche sind es, wie sie darauf reagieren. Aber einer zum Beispiel, der ja auch dann noch nicht 14 ist und sozusagen so ganz rausgehalten wird, also der quasi auch gar keine Buße, sag ich mal, irgendwie, ne, auferlegt bekommt, so juristisch oder so, irgendwie, der kommt zum Beispiel dann gar nicht damit klar, ne, auch in einem Umfeld, was nicht kommunikativ ist und so weiter. Und alle haben sozusagen, wenn sie sich dann später wieder treffen, merkt man eigentlich, alle haben schon alle einen Schlag. Ne? Also es gibt eine Richtung.
Ist das auch das, was Sie gereizt hat, diesen Stoff zu fiktionalisieren, dass man, dachte ich zumindest beim Lesen, da doch wirklich nochmal ganz andere Ebenen rausarbeiten kann, als wenn man jetzt einfach ein Sachbuch darüber schreiben würde? Man kann sich ja auf eine ganz andere Weise versuchen, zumindest in sowas reinzuversetzen. Oder was hat Sie da reingetrieben?
Ja, klar, das ist eine andere Art der Wahrheitsfindung sozusagen. Ich bin ja eben Schriftsteller und mein Ansatz sozusagen mit der Welt umzugehen ist, Geschichten zu erzählen und auch mir Geschichten auszudenken. Hier ist es halt ein Stoff, der wirklich da ist, aber ich wollte eben nicht recherchieren und das hätte ich ja auch machen können. Ich hätte versuchen können, die zu finden und Interviews mit denen zu führen, zu sagen, wie war das, wie fühlt ihr euch heute und so, sondern sozusagen mehr dieses, ne, über dieses Intuitive, ne, wie stelle ich mir das vor, welche Bilder macht das erstmal bei mir, welche Geschichte entsteht und so weiter. Das ist ja auch eine Art von Wahrheit, ne? Und ich fand das irgendwie sehr, sehr wichtig, irgendwie, dass sozusagen Literatur, Fiktion, dass der Roman das auch nicht aufgibt, irgendwie auf die Art und Weise Wahrheit zu suchen.
Aber es ist ja auch gar nicht so einfach, da als Schreibender erstmal so seine Welt zu kreieren und dann einen Ton zu finden, in dem man so eine Geschichte dann auch erzählt. Hat Sie das nicht auch manchmal genervt, wenn dann andere sich quasi von außen da einmischen und sagen, ja, ich würde das aber eher so machen? Oder wie sind Sie damit klargekommen? Das ist ja vollkommen gegen dieses Bild, der Autor sitzt allein am Schreibtisch und kreiert genialisch seine Welt.
Ja, aber das ist ja im Endeffekt auch eigentlich wirklich selten so. Ich meine, immer haben wir Material, ne? Also ganz, ganz oft irgendwie, was da reinkommt und immer rauscht sozusagen der Alltag irgendwo mit durch als Grundrauschen und so weiter. Ich denke eher, dass ein Auto auch eine Art Medium ist, ne? Durch den die Welt sozusagen so durchfließt oder so. Und deswegen ist es mir schon immer auch wichtig gewesen, immer mal zu schauen und das ein bisschen zu öffnen und nicht nur mit dem eigenen Bildern, mit dem eigenen Kopf da zu sitzen. Irritiert hat es mich schon manchmal. Ich kann mich erinnern an eine Stelle, wo ich eine Szene geschrieben habe und dann haben meine User gesagt, ah, wieso, der Yunus war das in dem Fall, da so ist der jetzt so weich irgendwie. Ne? Den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, okay, habe ich jetzt was falsch gemacht? Also, und das ist schon, aber das ist ja auch super interessant dann.
Haben Sie auch Lust, das nochmal zu machen?
Und, also ich würde wahrscheinlich versuchen, dann wieder das weiterzuentwickeln, irgendwie von dem, was ich jetzt gemacht habe und ein bisschen neuen Ansatz zu finden. Aber auf jeden Fall, ich finde auch immer noch spannend, irgendwie sozusagen funktioniert Literatur im Internet. Ne? Ist ja nicht so geklärt.
Sehr spannend. Ich lese auf jeden Fall dann auch Ihr nächstes Buch, Thomas Lang. Vielen Dank, ja, dass Sie mit uns gesprochen haben. Und das Buch Freinacht ist im Berlin Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Ein Schwede schreibt keinen Schweden-Krimi, sondern eine Thriller-Reihe über einen ostdeutschen Doppelagenten, in der kein einziger Schwede vorkommt. Als der Autor Thomas Engström seinem schwedischen Verleger dieses Projekt vorstellte, war der ziemlich skeptisch, genau wie einige der deutschen Verlagsmitarbeiter, bis sie den ersten Band der Reihe gelesen hatten und total begeistert waren. Mittlerweile sind die Übersetzungsrechte in viele Länder verkauft worden und West of Liberty und der Folgeband sind auch schon auf Deutsch erschienen. Tobias Wenzel hat Thomas Engström dort getroffen, wo das Buch vor allem spielt, in Berlin.
Kreuzberg, Adalbertstraße, am Mittag. Thomas Engström sitzt auf einer Holzbank neben einer Kneipe.
Die Rote Rose ist closed.
Die Rote Rose ist geschlossen.
Der schwedische Autor ist verwirrt. Eigentlich ist die Rote Rose 24 Stunden geöffnet. Oder hat er sich das nur für seinen Thriller West of Liberty ausgedacht? Engström steckt sich Snus, ein Tabakbeutelchen, in den Mund. Dasselbe tut seine Partnerin neben ihm. Sie tippt konzentriert in einen Laptop. Beide arbeiten auch als Journalisten. Eine Bettlerin bittet Engström um Geld.
Ich habe nichts, tut mir leid.
Verwechselt sich der Autor etwa mit seiner Hauptfigur Ludwig Licht? Der hat zwei Lokale, die schlecht laufen, und eine Menge Schulden bei einem Mafioso. Wenn Ludwig die Sorgen verdrängen will, dann flüchtet er ins Bierlokal Rote Rose.
Der große Vorteil eines Dreckslochs wie der Roten Rose war nämlich, dass die schäbige Teakverkleidung, der fleckige Teppichboden, die Jukebox mit der gesprungenen Scheibe und die gnadenlosen Holzbänke auf alle Leute, die sich möglicherweise ein Gespräch mit ihm vorstellen konnten, abschreckend wirkten.
Ludwig Licht vermisst die Mauer, denn vor der Wende war er ein gefragter Doppelagent bei Stasi und CIA. Die gibt ihm nun, 2011, einen neuen Auftrag, den er wegen seiner Schulden auch braucht. Letztlich geht es um einen Whistleblower, der im Keller einer Botschaft lebt und so wirkt wie eine düstere Version von Julian Assange. Im Film gespielt von Lars Eidinger.
He keeps rubbing lotion on himself and doing this weird yoga. Er cremt sich mit einer Lotion ein und macht seltsame Yoga-Figuren. Und wenn er total gestresst ist, setzt er sich Kopfhörer auf und spielt wie besessen Schlagzeug. Er ist ein richtig guter Bösewicht.
2010, als Thomas Engström gerade in Berlin lebte, entdeckte er im Tiergarten einen Mann zwischen 50 und 60.
Er sah aus, als wäre er einem in Haiti angesiedelten Roman von Graham Greene entstiegen. Weite Hosen, großes Leinenhemd, Panama-Hut. Ich habe ihn nur von hinten gesehen und so fotografiert. Zu Hause habe ich das Bild am Computer betrachtet und mich gefragt, was für ein Leben führt wohl dieser Mann?
Das war die Geburtsstunde von Ludwig Licht und den vier Agenten-Thrillern. Der erste davon ist nun fürs Fernsehen verfilmt, mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle. Als Thomas Engström an ein Set in Bonn kam, wo eine Szene in der syrischen Botschaft gedreht wurde, konnte er es nicht fassen.
Ich war geradezu geschockt. Das Filmteam hatte es exakt so hergerichtet, wie ich es mir ausgemalt hatte. Die Kissen hatten zum Beispiel die Farben der syrischen Flagge. Durch die Fernsehserie kommt mir mein Buch jetzt noch wirklicher vor. Ich fühle mich wie ein Journalist, der alles dokumentiert hat. Das ist richtig seltsam.
That's very strange, actually. It's the greenhouse there, which says Apotheke.
Das ist das grüne Haus da vorne, auf dem Apotheke steht. Da wohnt er.
That's where he lives.
Engström meint, seine Hauptfigur Ludwig Licht. Auch der Autor hat hier gewohnt, um ein Gefühl für den Ort zu bekommen. Wir betreten das Haus. Engström hat mit seiner Partnerin immer dort gelebt, wo er die Thriller hat spielen lassen. In Berlin, in den USA, in Georgien. Mittlerweile sind sie nach Südschweden zurückgekehrt. Aber beide wollen bald nördlich des Polarkreises leben. Da ist es auch noch im Sommer kühl.
In Schweden wird es in den Sommern mittlerweile bis zu 35 Grad warm. Die Menschen installieren sich schon Klimaanlagen. Es ist verrückt. Bei der Klimakrise ist es wohl keine schlechte Idee, in den kommenden Jahren deutlich weiter nördlich zu leben.
Engström schreibt als Journalist auch über das Klima. Von Schweden ist er nach Berlin bewusst mit dem Zug gereist. Den studierten Juristen bewegen Umwelt, Geschichte und Politik.
Ludwig Licht wäre wohl der richtige Mann, um unsere westlichen Werte zu verteidigen. Er wäre sicher nicht erfreut über Brexit, Trump, Populismus, AfD. Ludwig hat es nicht so mit Ideologien. Aber er hat ein feines Gespür dafür, was gut für die Menschen und was nur ein Bluff ist.
Wir verlassen Ludwigs Haus und erreichen wieder die geschlossene Rote Rose. Es sieht so aus, als säße jemand, vielleicht Ludwig, am Tresen. Eine trügerische Spiegelung. Aber irgendwo hier in Kreuzberg, meint man nach der Lektüre von West of Liberty, treibt er sich bestimmt herum.
Ich rechne damit, dass Ludwig hier gleich die Straße entlang läuft.
Der schwedische Autor Thomas Engström. Und die ersten beiden Bände seiner Agenten-Thriller-Reihe um Ludwig Licht, West of Liberty und South of Hell, sind in der deutschen Übersetzung von Lotta Rüegger und Holger Wohland im Bertelsmann Verlag erschienen. Und am 24. und 25. November läuft im ZDF die Verfilmung von West of Liberty mit Wotan Wilke Möhring und Lars Eidinger als Zweiteiler jeweils um 22.15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Zum ersten Mal auf Deutsch kann man jetzt ein Buch von Sarah Ladipo-Manika, die 1968 in Nigeria zur Welt gekommen ist und inzwischen nach diversen Stopps, unter anderem in Kenia, Frankreich und England, lebt sie in San Francisco. Dort spielt zum Teil zumindest auch ihr Buch wie ein Maultier, das der Sonne Eis bringt. Birgit Kroos hat das Buch für uns gelesen. Frau Kroos, dieser Titel, dachte ich, der klingt ja fast wie so ein Sprichwort oder zumindest wie ein Märchentitel, ein bisschen nach Süß. Mythos, man bringt was wohin, was bis dahin schon gar nicht mehr da ist. Geht es denn um die Vergeblichkeit?
Also ich habe es auch gedacht, ich habe Bekannte aus Nigeria gefragt, weil ich dachte, super Sprichwort. Nein, es ist die Zeile aus einem Gedicht, das heißt Donkey Ann von Mary Ruffell. Es geht überhaupt sehr viel um Literaturverweise in diesem kleinen Roman. Und nein, es geht nicht um die Vergeblichkeit, sondern es geht eher um die Möglichkeit, auch was Verrücktes zu tun, sich einfach zu trauen, irgendwas auszuprobieren. Probieren und immer weiter zu machen, selbst wenn es schmilzt.
Und das erlebt eine ältere Dame und die ist noch fit und will noch mal richtig wissen, wie es geht.
Ja, sie ist, also wir wissen am Anfang noch nicht genau, wie alt sie ist, nur dass sie schon älter ist. Sie ist geboren in Nigeria, lebt aber in San Francisco. Wir erfahren dann im Laufe der Geschichte, dass sie verheiratet war mit einem Diplomaten, mit dem auch durch die Welt gezogen ist, in London gelebt hat, eine große Residenz geführt hat in Indien, in China, nachdem sie feststellte, dass der Herr schon vorher verheiratet war und Kinder mit einer anderen Frau hatte, hat sie sich getrennt und ist Literaturprofessorin geworden. Somit also auch die Beziehung zur Literatur. Sie legt sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Sie kleidet sich in schrillen, bunten Farben mit Turban. Sie legt Wert auf ihre gute Figur. Sie hat gestylte Fingernägel und ihre Haare sind schön. Und ihre Umgebung hält sie entweder für skurril oder für ein bisschen exzentrisch. Aber alle sind sich einig, sie muss mal eine bildschöne Frau gewesen sein.
Und was erlebt sie dann?
Es geht um ihren Alltag. Also sie hat ganz viele Bekannte. Zum Beispiel holt sie ihre Post nicht aus dem Briefkasten, damit einmal die Woche der nette chinesische Briefträger ihre Briefe hochbringt. Und dann plaudert sie mit ihm. Sie geht einkaufen im Blumenladen. Das ist ein Palästinenser, der nach San Francisco geflohen ist. Sie erlebt Kleinigkeiten und in diesen Kleinigkeiten schweifen ihre Gedanken immer wieder ab an ihre Vergangenheit, an das Leben in Lagos. Und damit bringt die Autorin so ganz viele verschiedene Strömungen mit rein in dieses Buch. Eigentlich meandert sie so durch ihren Tag. Und dann passieren natürlich auch in diesem eigentlich ja sehr entspannten Leben. Sie fühlt sich wohl in San Francisco, hat eine tolle Wohnung, eigentlich ist alles schick. Aber es gibt dann doch so kleine Einbrüche. Das erste ist ein Schreiben des Kraftverkehrsamts, weil sie mit ihrem super Porsche wohl nicht so richtig gut geparkt hat und sie soll sich jetzt einem Gesundheitstest unterziehen. Und dann kriegen wir schon mit, es steht der Geburtstag bevor und irgendwann wissen wir auch, sie wird 75. Und um so ein bisschen sie noch zu charakterisieren, sie macht jedes Mal zu ihrem Geburtstag etwas Neues. Letztes Jahr war es ein Fallschirmsprung. Diesmal denkt sie daran, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Und sie hat sich neue High Heels gekauft und um zu sehen, zu welchem Kleid die am besten passen, steigt sie auf den Badewannenrand, um in den Spiegel gucken zu können, rutscht ab und erwacht in einer Reha-Klinik. Aber auch da lernt sie wieder spannende Leute kennen und kommt mit denen in Kontakt und gibt ihren Mut letzten Endes nie auf.
Hat mich so ein bisschen, auch als ich das vorher gelesen habe, daran erinnert an so Figuren wie die Maud aus Harold und Maud oder ja, bestimmte Filmfiguren von Shirley MacLaine, von der alten Shirley MacLaine. Ist es denn der Autorin gelungen, da noch so was Neues an dieser Form von ja alte, ältere, rüstige und unkonventionelle Dame irgendwie dazuzufügen?
Vielleicht nicht unbedingt in ihrem Charakter, aber in der Erzählung, weil sie eben zu viele Bezüge macht. Also zum Beispiel die Literatur ist ganz wichtig. Und die Dame hat sich entschieden, dass Romane eigentlich oft Frauen nicht gut wegkommen lassen. Und sie sagt, Ophelia und Jean Eyre müssen keinen Selbstmord begehen oder Miss Maisty muss auch nicht bei einem Brand umkommen. Sie schreibt diese Romane einfach um. Das ist die eine Ebene. Und das andere ist eben dieses, durch die Welt zu reisen. Also wir kriegen ein relativ schönes Bild mit von Nigeria. Sie beschreibt eben, wie sie als Diplomatengattin in Lagos gewohnt hat, erinnert sich aber auch an ihre Heimatstadt Jos, die im Norden ist, wo das Massaker von Boko Haram war. Und das Ganze kommt aber so unprätentiös und so leicht daher, dass man es gut lesen kann und trotzdem das Gefühl hat, man erfährt so unendlich viel über die Welt. Und dieses Büchlein ist ja relativ klein mit 160 Seiten und ist eins der wenigen, was ich in letzter Zeit gelesen habe, was erstens so dünn ist und wo ich zweitens wirklich bedauert habe, dass das schon zu Ende ist. Ich hätte gerne noch mehr von ihr erfahren, noch mehr, ja, einfach so mit ihr den Tag verbracht. Das ist so eine Dame, die man gerne treffen würde.
Und die einem offenbar auch ein bisschen Mut macht. Das klingt nach so einem Ermutigungsbuch im besten Sinn jetzt.
Es macht wirklich gute Laune. Und das Verrückte ist, die Autorin, also Sarah Lapidou-Maniaka, hat gesagt, sie hatte kein Vorbild. Aber sie hat, nachdem sie diese Geschichte geschrieben hat, tatsächlich so eine Frau in San Francisco getroffen und war also völlig erstaunt, dass es sowas tatsächlich dort auch gibt.
Birgit Kos über Sarah Lapidou-Manikas Wie ein Maultier, das der Sonne Eis bringt. Übersetzt aus dem Englischen hat dieses Buch Monika Bark und erschienen ist es bei Hansa Berlin für 17 Euro. 30 Jahre nach dem Mauerfall haben wir uns bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern umgehört, welche Wörter für sie noch immer eine eindeutige Ost-West-Sozialisation aufweisen. Ali Hassanpour hat heute die Schriftstellerin Katja Lange-Müller gefragt.
Plaste oder Plastik? Sprache in Ost und West. Heute Sonderangebot.
Als ich noch ein Kind war und eine junge Frau, da war der Schlager Marina, Marina, Marina sehr populär, Rocco Granata, in einer putzigen deutschen Fassung. Und da heißt es an einer Stelle, wunderbares Mädchen, lass mich mit dir leben, mein Herz macht dir soeben ein Sonderangebot. Und seither waren wir im Osten der Meinung, ein Sonderangebot sei ein ganz, ganz sozusagen lukratives Angebot. Ein Angebot, das nur wenigen Menschen gemacht wird. Und dann ging ich durch die Straßen und betrat ein Warenhaus und fand dann so einen Grabbeltisch mit irgendwelchen durcheinander gewühlt herumliegenden Schlüpfern, Hemden und Büstenhaltern von der Vor-Vorsaison oder so. Und mitten in diesem Tisch steckte ein Schild, darauf prangte das Wort Sonderangebot und ich dachte, aha, das verstehe ich jetzt nicht. Und ich begriff, dass mit Sonderangebot also überhaupt kein lukratives Angebot gemeint ist, sondern das Gegenteil davon, dass das die Sachen sind, die eigentlich keiner mehr haben will.
Plaste oder Plastik, Sprache in Ost und West. Auch online auf www.deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Straßburger Ute, 57 Jahre alt. Ich lese gerade Max Mischer und die TED-Offensive von Johann Horstadt. Das Buch geht im Wesentlichen um Heimatgefühl, Liebe und Zugehörigkeit. Es geht um einen kleinen Jungen, der mit seinen Eltern aus Norwegen in die Staaten auswandern muss und vorher den Film Apokalypse Now sieht und total fasziniert ist vom Vietnamkrieg. So. Und dann in New York beschreibt er so in Ich-Erzählung seinen Job als Theaterregisseur. Das Ganze vermischt sich mit Erfahrungen von seinen Eltern, die total überzeugte Kommunisten waren in Norwegen und natürlich gegen den Vietnamkrieg. Aber eigentlich geht es um ihn, dass er beschreibt, dass es egal welcher Zeitpunkt und welcher Ort, man immer wieder nach demselben sucht und er halt nicht findet auch. Am liebsten würde ich es total verschlingen. Ich habe es schon total weiterempfohlen.
In Berlin liest Ute Straßburger Max Mischer und die TED-Offensive von Johann Harstad. Erschienen ist das Buch bei Rowohlt und die stattlichen 1248 Seiten hat Ursel Allenstein übersetzt und das Buch kostet 34 Euro. Lieber Vater ohne IE und Vater mit F, komm bald. So schreibt in krakeligen Großbuchstaben der kleine Hans Magnus Enzensberger an seinen Papa, lang bevor der auch nur ahnen konnte, dass sein Sohn mal ein berühmter Schriftsteller werden würde. Dieses hübsche Blatt und viele andere Fundstücke zeigt jetzt das Literaturmuseum der Moderne in Marbach. Hands-on, Schreiben, Lernen, Poesie machen heißt die Ausstellung. Und ich bin jetzt mit der Direktorin des Marbacher Literaturarchivs, Sandra Richter, verbunden, die trotz Grippe sich für uns ans Telefon geschleppt hat. Geht's einigermaßen, Frau Richter?
Guten Morgen. Ja, ich krächze mich so durch. Das wird schon.
Sie dürfen auch mal husten zwischendurch, wenn es nicht geht. Aber wir versuchen es mal. Angeblich ist es ja so, dass vor lauter Computer- und Smartphone-Tippen die Handschrift am Aussterben ist. Aber wie ist denn das bei Ihnen? Jetzt schreiben Sie noch, machen Sie sich noch Notizen mit der Hand?
Ich nutze alles, was es an Geräten gibt, um zu schreiben. Da ich ja tatsächlich sehr viel schreibe, sei es beruflich oder privat, ist mir fast alles recht. Allerdings nicht immer zu jedem Anlass. Natürlich schreibe ich eine Beileidskarte mit der Hand. Gehört sich so, ist auch schöner. Oder wenn es einen wichtigen Brief zu schreiben gibt, dann auch dieses mit der Hand. Das Schreiben mit der Hand wird bei mir jedenfalls so schnell nicht aussterben.
Aber man merkt ja schon, wenn man das selten macht, dass man dann auch so ein bisschen aus der Übung kommt. Oder wenn man ABC-Schützen erlebt, dann wird einem erst klar, wie wahnsinnig schwer das eigentlich ist, richtig schreiben zu lernen. Sieht man das auch an den Exponaten in Ihrer Ausstellung?
Es gibt ja nun gerade diese Mode dieser Malbücher und ich glaube, die reagiert darauf, dass die Menschen wieder mit dem Stift umgehen wollen und nicht kleine Felder ausmalen und solche Dinge. Ich finde, dass die Personen, die bei uns schreiben, das ausgesprochen gut können und auch mit vielen Ideen ihre Texte und Blätter füllen. Wir haben zum Beispiel eine Wand aufgebaut, das war ganz ungeplant, mit Handschriften. Erst- und Zweithandschriften von Studenten, Doktoranden und anderen Personen aus der Archivnähe, die eben zum Beispiel Syrisch, Armenisch, Tamilisch, Chinesisch und so fort als erste oder zweite Sprache haben.
Aber Sie zeigen ja auch Fundstücke von berühmten Schriftstellern. Enzensberger habe ich schon gesagt, Hesse. Gibt es denn da Ausstellungsstücke, die Sie besonders mögen oder auch besonders witzig finden?
Ich finde hochinteressant ein längeres Exponat von Kurt Tucholsky. Der hat nämlich mit 16 einen Aufsatz geschrieben, Frühling in Berlin. Der wilhelminische Lehrer war empört, fand das ganz schrecklich. Und dieser Aufsatz ist schon im Duktus Tucholsky gehalten, handschriftlich aber und eben mit den roten Anmerkungen. Der spätere Tucholsky tippt diesen Aufsatz tatsächlich ab. Muss man sich mal vorstellen, haben Sie schon mal einen Schüleraufsatz abgetippt? Und kommentiert darunter, der wilhelminische Lehrer hat nichts verstanden. Das finde ich großartig.
Finde ich auch. Sind das denn solche Beispiele alle aus Ihren Archiven? Also gab es da so viel von dieser Art, dass Sie fast schon Probleme hatten, auszusuchen, was Sie eigentlich zeigen wollen? Oder sind so Schriftsteller, die am Anfang Schwierigkeiten in Deutsch hatten, eher die Ausnahme?
Tatsächlich gibt es viele Exponate in unserem Archiv und das Thema der Handschrift ist wie ein roter Faden durch das gesamte Archiv. Wir haben zusätzlich Exponate bekommen von Autoren, die bereits mit uns im Gespräch sind, über einzelne Themen oder Ideen, sodass das, glaube ich, eine sehr reiche Ausstellung geworden ist.
Jetzt ist ja, wenn man eben, ich habe das im Studium noch gemacht, dass man aus Büchern eben tatsächlich exzerpiert, also Dinge mit der Hand ab- oder aufschreibt. Und ich weiß jetzt auch, dass das tatsächlich sehr effektiv ist. Also auch die Neurowissenschaftler haben nachgewiesen, dass wir uns am besten Sachen merken, wenn wir sie mit der Hand aufschreiben. Was passiert denn noch eigentlich bei uns im Kopf, wenn wir mit der Hand was schreiben? Welche Wirkung hat dieses Schreiben?
Wenn ich meine kleinen Töchter anschaue, die 6 und 9 Jahre alt sind, dann war der Kampf um die eigene Handschrift eigentlich eine Frage der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Guck mal, ich kann das jetzt und guck mal, ich kann jetzt auch gebundene Buchstaben, auch wenn die Lehrerin immer mal wieder etwas anmerkte, was nicht so richtig passte. Aber das ist doch eine Art von persönlichem Ausdruck, die eigene Handschrift, und nichts, was man einfach so ablegen oder an einen Computer delegieren könnte.
Merken Sie das auch bei den Schulklassen, die zu Ihnen in die Ausstellungen kommen, dass die Kinder oder auch die Jugendlichen noch Bezug zum Schreiben mit der Hand haben?
Das ist noch beides bei den Schulklassen, je nachdem natürlich welche Altersstufe, aber speziell die Jüngeren, für die ist das Schreiben lernen natürlich immer noch eine Art von Kampf um die Handschrift oder Auseinandersetzung damit, wie schreibe ich eigentlich richtig. Und das ist durchaus spannungsgeladen. Und diese Einsicht in die verschiedenen Schriften, die unterschiedlichen Zeiten und auch die Schriften verteilt über den Globus, die ist sehr spannend für die Schüler. Die betrachten die Ausstellung sehr aufmerksam.
Und die Besucher der Ausstellung, also ob Schüler oder nicht, können ja auch bei Ihnen an einem Experiment teilnehmen, wo es eben darum geht, ob wir literarische Texte besser verstehen, wenn wir sie in der Handschrift lesen oder selbst mit der Hand in den Raum schreiben. Was haben Sie denn da bisher so rausgefunden?
Da die Ausstellung noch ganz neu ist, können wir noch kein wissenschaftlich valides Ergebnis präsentieren. Aber das Nachschreiben etwa von der Schrift von Autoren, das man in einem ganzen Raum üben kann, groß an der Wand, das fasziniert jedenfalls schon mal. Jeder möchte so schreiben wie Kafka oder Hermann Hesse und hat vielleicht die Idee, dass der Genius des Autors auf ihn oder sie übergeht.
Und wenn man das mal gesehen hat, dann liest man ja vielleicht auch die Texte tatsächlich anders, wenn man das Buch dann in der Hand hält.
Das hoffen wir.
Sandra Richter, die Direktorin des Marbacher Literaturarchivs. Vielen Dank für dieses Gespräch und gute Besserung, Frau Richter.
Herzlichen Dank Ihnen.
Und die Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne und im Schiller Nationalmuseum ist bis zum 1. März zu sehen.